Das wird hier langsam ein kleiner Verschwörerkreis. Ja? Ja, das ist genau der Punkt. Oder das ist vielleicht ist die Lehre dieses Hörsaals der Punkt, der Ihnen vorführt, was für eine ungeheure Revolution der BA und vor allem die neue ab September geltende Studieneingangsphase bringt. Ja? Weil, das ändert auch meinen Beruf fundamental. Ich kann natürlich weiter alles lesen, ja? Weil es gibt ja die Lehrfreiheit, aber ich kriege eine schlechte Nummer und die Nummer bringt keine ECTS-Punkte oder wenig und die Leute stehen unter Druck und können das nicht unterbringen. Ja? Und Sie sind wohl alle MA oder sind Sie?
Haben wir? Diplom.
Ja. Sie sind noch von der alten Mark.
Ja.
Ja, also ich meine, Sie sind im Aussterben. Ja. Es gibt 608, die bis 20. April, glaube ich, nächsten Jahres alles fertig gemacht haben müssen, die noch studienaktiv sind, als ich um eine Präzision des Studienaktiv gedrängt habe, haben sie dann geschaut, wer von den 608 in den letzten 2 Jahren überhaupt was gemacht hat. Das waren 304. Ich wollte, wer im letzten Jahr was gemacht hat. Weil wir ungeheure Notprogramme laufen haben und ein System entwickelt haben, dass die Leute nur mehr einfache Diplomarbeiten schreiben und dass wir in der Beratung, normalerweise lässt man in der Beratung am Anfang die Breite zu und lässt den selber draufkommen oder die selber draufkommen, dass sie zu viel macht und sagt dann das berühmte Cut it, narrow it down. Ja? Und das soll man jetzt von Anfang an machen. Und die neue Studieneingangsphase wird also wirklich ein gehobener Mittelschulunterricht sein. Ja? Also der Akademische Senat hat entschieden, dass zumindest das Philosophische Institut das schlecht gemacht hat. Das heißt, wir haben viele Leute durch die Ringvorlesung durchgelassen und die Leute, die wir durchgelassen haben, von denen sollten eigentlich jetzt schon so und so viel in MA sein. Und es gibt fast keine MAs, weil MAs wären ja auch schon hier. Ja? Dann wären wir ja mehr. Ne? Dann hätten wir eine bunte Mischung aus Max, potenziellen und aus potenziellen MAs. Und wir haben fast keine MAs und jetzt gibt es eine neue Studieneingangsphase. Und die wird also boykottiert, vor allem von denen, die alte vorbereitet haben, die sauer sind. Ja. Die wird 3 Jahre gelten und dann wird sie boykottiert von denen, die das DOTS oder das BRR haben, weil sie eigentlich gehobenes Mittelschullehrertum ist. Ja. Und das heißt also, dass das, was man nicht Knockout-Prüfung nennen darf, wo es aber die Fantasie gibt, die man schon subtextuell hört, naja, 40%, ne? 40? Und was mich betrifft, ohne dass Sie mich darum gefragt haben, habe ich mich entschlossen, an dem teilzunehmen, weil ich finde das überfordernd, wenn Lehrbeauftragte, die 300 Euro kriegen, erstens 500 Arbeiten lesen sollen und zweitens erklären die vielleicht anders als jemand, der seit 30 Jahren sich darum bemüht, Menschen was zu erklären. Und es ist auch eine Frage der Verantwortung und ich denke mal, es sollen sich eher die Leute, die Erfahrung haben, der Verantwortung stellen, weil wenn man zweimal bei diesen Prüfungen, und das sind Vorlesungen, bitte Philosophie im 19. Jahrhundert, 12 Stunden. Ja? Also das ist Hegel eine Stunde, Kierkegaard geben wir 12 Minuten, außereuropäischer Philosophie geben wir eine halbe Stunde, Spanien, Italien oder ich weiß nicht, wie wir das zusammenfassen, romanische Philosophie geben wir eine halbe Stunde, französische Philosophie kriegt eine Stunde, Neokantianismus kriegt eineinhalb, Hegel kriegt auch eineinhalb und damit sind wir, glaube ich, eh schon am Ende. Ja, ja, das ist eben die BA-Konzeption. Ja? Und das muss auch wer machen. Und das, denke ich, ist blöd, wenn das die Lehrbeauftragten machen. Also das habe ich Ihnen jetzt sozusagen erklärt, dass es Konsens ist. Ich sage das auch den möglicherweise hier anwesenden Hobby-Zuhörern, dass es Konsens oder nicht Konsens, wir wissen das einfach. Die nächsten 3 Jahre gibt es nichts Interessantes. Ja? Also es ist wie bei der Bande und Ordner, wir gehen zurück ins Bezirksgericht, ja? und bauen uns dort einen Stock von problematischen Urteilen auf, die wir dann in der Oberinstanz, die Oberinstanz ist zu und den Obersten gibt es fast nicht. Ja, also unsere Doktorate, die wir schon haben, sind zu einem nicht geringen Teil aus anderen Ländern, ja, wo der BA schon länger läuft. Nicht? Wir haben jedes Monat im Schnitt gemeinsam mit den Erziehungswissenschaftlern ungefähr 4 Doktoratspräsentationen, aber erstens einmal ungeheuer frustrierend, weil ich sitze in der Kommission, kommt der um 2 dran ist und die um 6 dran ist, aber die 2 dazwischen sagen ab im letzten Augenblick, und zweitens einmal sind Teil davon vor allem aus der Slowakei, ja, die das Doktorat dann in Wien machen. Ich weiß nicht, woher dieses Überhang aus der Slowakei kommt, vielleicht ist das auch nur eine Zufallsbeobachtung. Also das sozusagen jetzt zur Zukunft der Universität. Ja, und dazu, dass das eben auch ein bisschen ein Abschied ist. Ja, also ich werde nächstes Semester, habe ich mir jetzt da ausgehandelt mit einer massiven Unterstützung von einem Studienassistenten und einem Tutor, eine Einführung in die politische und soziale, also praktische Philosophie mit Schwerpunkt auf politische und Sozialphilosophie halten. Dann gibt es eine neue Kollegin aus Deutschland, die noch nicht weiß, was ihr da droht. Der wurde das aufs Auge gedrückt. Ist eine Pflanzenethikerin. Ja, die hat über Konsumethik geschrieben und jetzt ist bei der Pflanzenethik. Ja, also wie schaut ein ethischer und bewusster Umgang mit Pflanzen aus. Ja? Ist ein Thema. Ja, also da geht es nicht nur um die Konsumethik, sondern ich weiß es nicht, wie ihr Ansatz ist. Ja? Aber man kann sie googeln, sie hat einen guten Namen, sie hat ein Buch von der Martha Nussbaum herausgegeben und die wird das auch machen und wir rechnen jeder mit ungefähr 400 Hörern. Und machen das im Block vom 3. Oktober bis 15. Dezember, das heißt 3-stündig, dann ist die erste Prüfung. Wer durchfliegt, beziehungsweise wer nur einmal antreten will, tritt zur zweiten am 15. Februar an. Und wer zweimal durchfliegt, kann nicht mehr in Wien Philosophie studieren. Also das ist die große neue Regelung. Gut, also das wollte ich Ihnen.
Bitte? Ich wäre Bäcker.
Mhm. Ja, muss ich. Ich begreife das nicht auf der Anschreibung, wo man genau zu wenig Akademiker auf der anderen Seite formuliert, dass die Hochschulen sind überfüllt. Wir müssen alle.
Ja, wir produzieren die Falschen. Ne? Ja. Wir produzieren eine ungeheure Menge von Leuten, die Publizistik studieren, von denen im Übrigen 25% aus der Bundesrepublik kommen. Wir produzieren zu viele Juristen und wir haben noch nicht erkannt, dass in der Überproduktion eine Chance liegt. Also Deutschland produziert seit 15 Jahren zu viel Geisteswissenschaftler oder seit 20 und hat aber damit etwas Tolles erreicht, dass nämlich Leute, ich muss das jetzt ein bisschen verfremden, das Beispiel, die nichts haben und die lesen, dass in Spanien für 2 Jahre eine Karenzvertretung frei ist, in 3 Monaten Spanisch lernen und dann in Barcelona eine Vertretung machen. Und solche Leute, die das 2-mal gemacht haben, sind Österreichern, wo es schon ein Punkt ist, wenn man in Wien studiert, in Salzburg habilitiert hat und perfekt Englisch spricht. Ja? Solche viersprachige, bewegliche Leute, ja, die auch schon mal eingesprungen sind in Geschichtsphilosophie, 2 Semester, obwohl sie Hermeneutiker sind, sind einfach unseren Leuten überlegen. Das heißt, die deutsche Überproduktion hat wieder zur Folge, dass es in der Schweiz und in Österreich, schauen Sie sich unser Institut an, die Pflanzenethikerin kommt aus Münster, die Weibel, weiß nicht woher die kommt, ja, also wir sind ja auch schon sehr stark verdeutscht, dass die Schweiz und Österreich sehr stark eben von sehr welterfahrenen deutschen Kolleginnen und Kollegen übernommen werden. Ja. Was, muss man auf der anderen Seite sagen, nicht unbedingt einseitig ist. Auch wir haben unsere Leute, aber weniger in der Institution in Deutschland, sondern mehr in der sogenannten Drittmittelposition. Ja, also wenn Sie an der FU sind, wo ich letzte Woche war, finden Sie erstaunlich viele sogenannte Drittmittelösterreicher, die auf Projekten der Volkswagen-Forschungsgemeinschaft oder sonst etwas 3 Jahre lang sitzen und dort forschen dürfen, dafür aber kostenlos für die Universität 4 Stunden oder so halten müssen, wo man aber gleichzeitig nicht fragt, passt das in den Lehrplan? Ja, also die sind für die 3 Jahre privilegiert, die gehen zur Sekretärin und sagen, bitte gib mir eine Nummer und werden dann halt hineingenommen. Ja, also das ist auch, sage ich Ihnen, das auch irgendwie für diejenigen, die noch Zukunftsaspirationen haben. Ja, das war also eine Abschweifung oder eine Einführung oder was, eine Fortführung dessen, was wir eben in dem Roman über die Luzinde gehört haben, nämlich einen Diskurs über Geschlechterrollen, so möchte ich das lesen, findet sich in den Briefen über die Philosophie an Dorothea. Explizit. Also der Lehrbrief, ich brauche jetzt da nicht zum 100. Mal erinnern an die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechtes. Der Lehrbrief war ein literarisches Genre. Das ist, das heute nicht mehr praktiziert wird. Ja? Das ist genauso wie die sogenannten Wegweiser oder die Ratbücher. Und der Lehrbrief an die Frau, Klammer, in Wirklichkeit genauso an Männer adressiert, hat sich ja gehalten. Also ein berühmtes Buch von George Bernard Shaw heißt An Intelligent Woman's Guide to Capitalism and Socialism. Also Sie wissen, Bernard Shaw war ein englischer Fabier, ja, einer der Vorströme der Labour Party, und der tut so, als ob er den Frauen die Welt erklären würde. Und man kann das aber auch als Mann lesen, genauso wie man auch als Mann, als Arbeiter, haufenweise das Buch von August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, gelesen hat. Das war einfach die billigste, praktischste, leicht lesbarste Einführung in den sogenannten historischen Materialismus, Buch ist 1903 erschienen, die damals am Markt war. Also, in der Adressierung an die Frau, ja, steckt schon ein bisschen drinnen, dass es auch für den Mann, der nicht so ganz sattelfest ist, bestimmt ist. Schlegel negiert das, es ist also deklariert als ein Lehrbrief an die Geliebte, und das Ziel seines Unterrichts sind Strategien, zitiere, auf der Himmelsleiter der Kunst oder der Wissenschaft, sich zur Unsterblichkeit zu erheben. Das ist eine Absage, ja, weil es geht jetzt nicht mehr ums Kollektiv, es geht nicht mehr um die Republik, sondern es geht um einen individuellen Glücksanspruch ohne Rücksicht auf die Gemeinschaft. Also Schlegel hat für eine kurze Zeit sozusagen die soziale Komponente, die dann in seinem Spätwerk wieder stärker wird, suspendiert. Die Geschlechter werden anthropologisch bestimmt. Es ist ein sanfter Erzieher, der hier schreibt, zierliche Frauen hätten, sagt er, eine geheime Scheu vor Wissenschaften und selbst vor Künsten. Also die Frau, die bereit ist, im Sex ihre Wildheit zu zeigen, ist scheu, wo es um die Wissenschaft geht. Das hat also sicherlich nicht diese Radikalität, ich habe Ihnen immer schon den Namen der Pionierin des Feminismus, der Olympe de Gouges, aufgeschrieben, das hat sicher nicht die Radikalität der Olympe, widerlegt aber die Klage, dass durch das Wissen die sittliche Unschuld leiden kann oder die Weiblichkeit. Also das Wissen, das Weib verderbe, ja, ist ein konstantes Phänomen des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen am Dachboden so Bücher hat wie der große Platen. Platen war ein Imitator von Kneipp, also das Kneippsche System ausgeweitet. Und Platen hat alles geheilt mit Bädern, Güssen, Kräutertees, alles. Ja. Nicht als Reprint kaufen, weil da kostet es schweinisch viel, sondern lieber schauen, ob sie es um 2 Euro in einem, na 2 Euro nicht, was so dick ist, in einem Kistchen kriegen. Wenn Sie das durchlesen und wenn Sie zu dem Kapitel Frauenkrankheiten kommen, wo Sie als Mann, wenn Sie dieses dicke Inhaltsverzeichnis sehen, natürlich bald landen, dann finden Sie als Ursache von unzähligen Frauenkrankheiten das Lesen von Romanen. Ja? Also das macht Frauen hysterisch, nervös, unkonzentriert, stört ihre Verdauung, verursacht das, was wir heute das prämenstruelle Syndrom nennen, produziert durch die unnatürliche Haltung, die das lesende Weib einnimmt, Gliederschmerzen, Kopfweh, Augenleiden. Ja? Also das ist unvorstellbar. Und sie wird dann immer in der Illustration, das gibt diesen Büchern die Popularität, in einen Zuber mit Wasser gesetzt. Ja? Und da entspannt sie sich dann und tut nicht lesen, wie das unser einer in der Badewanne tut. Und das ist ein Punkt, wo Schlegel gegen seine Zeit und auch gegen die Zukunft und gegen diesen Rückschritt, ja, in der Situation der Frau argumentiert. Es kommt da wieder das eigenartige Wort dreist vor, das Schlegel liebt und dass er in sein Selbstbild integriert hat. Hier ist dreist, wenn der Mann sagt, dass die Philosophie unentbehrlich sei, weil es für sie keine andere Tugend gäbe als Religion und weil man die Religion wieder nur durch Philosophie erreichen könnte. Aber es gibt Grenzen. Leben und Schreiben sind ident, aber bei der Frau reicht es, wenn sie singt und liest. Also, die schreibende Frau, und damit ist Schlegel gegen seine Zeit. Ja, also sein Bruder ist bekanntlich mit der Madame de Staël, der prominenten Bonaparte, flüchtigen Frau, durch Europa gereist, und das war eine der ersten Dame de Lettres, der europäischen Geistesgeschichte der damaligen Zeit. Und das ist bei Schlegel nicht notwendig. Das Weib ist ein häusliches Wesen, und zwar nicht von Bestimmung, sondern von, Zitat, Natur und Lage. Ich glaube, dass uns das eine Einschränkung erklärt, die wir in der Republikanismus-Schrift haben. Ja? Wo ja auch irgendwie um die Frauen, um die Rolle der Frauen in der Polis, so wie ich das gelesen habe, ein Bogen gemacht wird. Aber es gibt einen Ausgleich, die Frauen sollen eben darum mit ganzer Seele und ganzem Gemüt nach dem Unendlichen und Heiligen streben und nicht so sorgfältig ausbilden als den Sinn und die Fähigkeit dafür, und mit keiner Liebhaberei soll es ihnen ebenso ernst sein, alles zitiert, wie mit der Religion. Aber die Geschlechterverschiedenheit ist nur eine Äußerlichkeit des menschlichen Daseins und am Ende doch nichts weiter als eine recht gute Einrichtung der Natur, die man freilich nicht willkürlich vertilgen oder verkehren, aber allerdings der Vernunft unterordnen und nach ihren höheren Gesetzen bilden darf. Das ist ein relativ vertragter Satz. Ja? Also auf der einen Seite wird eben der biologische Unterschied, also in diesem Streit Nature or Nurture oder Nature or Culture bezieht dieser Satz ja Position. Er akzeptiert auf der einen Seite das Nature, er wehrt sich gegen eine willkürliche Korrektur. Also die Frau in der Hose sozusagen ist hier nicht vorgesehen, aber es gibt eine Vernunft und es gibt höhere Gesetze, und die erzielen dann ein Ergebnis, nämlich das Ergebnis einer sanften Männlichkeit und einer selbstständigen Weiblichkeit. Das ist insofern interessant, weil wir ja in relativ kriegerischen Zeiten leben und sozusagen der ganze Bellizismus, der doch immer wieder auftaucht, wenn Gender Roles diskutiert werden, hier einmal ausgeklammert ist. Und dann kommt der nächste Punkt. Die weibliche Organisation sei ganz auf den schönen Zweck der Mütterlichkeit gerichtet. Das habe ich Ihnen schon mehrere Male zitiert, was Elisabeth Badinter, schreibe sie mal auf, Pariser Philosophin, Gatte war Justizminister unter Mitterrand, Feministin, ist gerade in den Charts mit einem Buch über die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere, mit einem Buch, das vehement gegen das deutsche und österreichische Modell polemisiert, wo so Kapitel vorkommen wie Verteidigung der Rabenmutter. Ja? Und die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mütterlichkeit, die Geschichte eines historischen Gefühls. Und ihre Beobachtung ist die, dass es eben sowohl in den Ober- wie auch in den Unterschichten, ihre Beispiele sind aus Frankreich, sie meint, sie sind verallgemeinerbar, eben einfach schon aufgrund der hohen Kindersterblichkeit, ja, gar nicht diese individuelle Beziehung zum Kind gegeben hat. Also Kinder wurden weggegeben, Kinder wurden der Amme gegeben oder gar wie im Fall von Jean-Jacques Rousseau, Kinder wurden ins Findelhaus gegeben, immerhin mit 5 Stück hat das der Mann getan, der einen Erziehungsroman gemacht hat. Und es sei eben erst eine Erfindung dieser Zeit, die wir behandeln, dass die Mütterlichkeit sozusagen verkultet wird. Aber das Gefühl hätte nicht die anthropologische Verankerung, die wir ihm mit zahlreichen Tieranalogien unterstellen. Also das ist, da ist der Satz im Mainstream. In der weiblichen Gestalt sei beides, nämlich die Göttlichkeit und die Tierheit, verschmolzen wie in der Menschheit selbst. Also, zwischen dieser statutarischen Schönheit der Winkelmannschen Aphrodites und Ähnliches und dem, was unsere reale Erfahrung mit dem jeweils anderen Geschlecht ist, liegt eben diese Synthese, die in der weiblichen Gestalt mit ihrer Göttlichkeit und ihrer Tierheit verbunden ist. Dann gibt es einen zweiten Zweck der weiblichen Organisation, und zwar die zarte weibliche Sympathie. Also Schlegel entwickelt hier ein Konzept, wo die besondere Wesensart der Frauen aus sich heraus im Schoß einer ewigen und letztlich unstillbaren Sehnsucht eine Begeisterung erzeugt, die Kultur weiterbringt. Ja? Das ist ein bisschen vor der Folie auch von Schillers Überlegungen zur ästhetischen Erziehung. Ja? Also hier findet diese ästhetische Erziehung auch in der Begegnung mit dem Weiblichen statt. Im Grunde gibt er hier etwas, was er in seiner Lucinde romanhaft skizziert hat, eine theoretische Begründung, aber diese Begründung hat etwas Ausschließendes, was die Rolle der Frau in der Polis betrifft. Es ist wieder ein Zitat: nicht ihr Beruf, dich um die Welt zu bekümmern. Selig, wer sich nicht in das Gefühl zu mischen braucht und in der Stille auf die Gesänge seines Geistes hören darf. Und die philosophische Aufgabe wird er ihr auch nicht zumuten. Es genügt, wenn sie sich auf die inneren Geschäfte der Menschen in sich konzentriere. Also, das ist eigentlich keine sittliche Erziehung, sondern das greift ein in die Individualität dieser Frau. Und das ist, muss man sagen, wenn wir jetzt wieder auf ein Biographem zurückkommen, das ist ein ungeheurer Sprung, das ist eine Absage an diese kühne Caroline, ja, die da sich mit einem Franzosen eingelassen hat und die dann den Bruder geheiratet hat und ein Kind von diesem Franzosen bekommen hat und sich dann scheiden hat lassen und den Schelling geheiratet hat. Ja, also es war wirklich eine, wir haben über sie gesprochen, sehr bewegliche Frau, und die ihn immerhin auf den Forster gebracht hat und auf den Lessing. Und das fällt jetzt alles weg zugunsten einer, wenn mir der Ausdruck gestattet ist, doch ein bisschen behaglicheren Frau. Tatsächlich wird ihr nachgesagt, dass sie ihn unkritisch geliebt hat, deswegen ist sie ja kritisiert worden. Ich habe schon gesagt, meiner Meinung nach manchmal nicht zu Recht. Man hat ihre sogenannte unterwürfige Zuneigung zu ihm kritisiert, hat ihr vorgeworfen, sie hätte seine Faulheit unterstützt, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob der Vorwurf der Faulheit gerechtfertigt ist, weil geschrieben hat er ziemlich viel, er hat nur nichts fertig gemacht, aber das scheint mir nicht mit Frauen zusammenzuhängen. Ja, auch Marx war nicht faul und hat aber auch nichts fertig gekriegt, ja, weil er halt immer wieder von seinen Studien eingeholt wurde oder sonst etwas. Er diskutiert in dem Brief entscheidungslos, aber dass diese Diskussion überhaupt stattfindet, finde ich bemerkenswert, ob nicht der Mann der erhabenere Mensch ist. Und konzipiert ein Bündnis, in dem der Mann die Geliebte über den gewöhnlichen Dienst kleiner Hausgötter ins freie Ganze hinauszuführen strebt. Und dann werden sie beide größere Fortschritte machen. Also, von Anfang an ist die Frau fürs Häusliche und fürs Mütterliche bestimmt. Die Polis geht sie nichts an, aber sie hat in sich eine Fähigkeit zu stimulieren. Und durch diese Fähigkeit zu stimulieren, kann sie sich mit dem Mann zusammenzutun und dann können sie beide einen Schritt hinaus wagen. Ja, also so lese ich das, was, glaube ich, in dieser Zitatenabfolge, die ich Ihnen gegeben habe, ein bisschen widersprüchlich ist. Was das Paar zusammenhält, ist ein stark antibürgerlicher Affekt. Es ist auch ein narzisstisches Bündnis. Wir zwei sind die Besseren. Der bürgerliche Mensch ist eine Maschine, er wird zu einer Maschine gezimmert. Ich zitiere das: Wie die Einzelnen, so die Masse, sie nähren sich, heiraten, zeugen Kinder, werden alt und hinterlassen Kinder, die wieder ebenso leben und ebensolche Kinder hinterlassen und so bis ins Unendliche fort. Und das ist alles gemein, sofern es nicht vom Weltgeist der Philosophie und der Poesie berührt ist. Das ist auch bemerkenswert, weil wir ja normalerweise gewohnt sind, dass die Kurve vom eigennützigen Bourgeois zum Citoyen geht. Also zum Bürger, der sich um die öffentlichen Angelegenheiten kümmert. Und hier geht es um die Kurve zum Menschen unter einer entschiedenen Ablehnung jeder Erwerbstätigkeit. Also das Handwerk zum Beispiel ist gemein. Ein gemeiner Mensch kann gar keinen tüchtigen Zweck haben. Das Große ist in der Eingebung des allerdings prähegelianischen Weltgeistes und das wahre Leben besteht in der Gradheit, Vollständigkeit und freien Tätigkeit aller Kräfte. Das müssen wir aber sehen unter dieser Klausel, die die Natur gesetzt hat. Ja? Das heißt, es gibt einen Widerspruch natürlich zwischen dem Ideal und der bürgerlichen Wirklichkeit und der, das ist uns alt, ist gemeinsam in einer Gruppe von Gleichgesinnten lösbar. Über diese romantischen Gruppen, über diese kreativen Gruppen haben wir ja schon gesprochen. Das ist die Antizipation sozusagen der gesellschaftlich Zurückgewiesenen, der Sezessionisten oder in Paris derer, die im Salon des Refusés ausgestellt haben oder auch der Surrealisten. Das war das Vorspiel auch zur präraphaelitischen Gruppe. Und nachdem er da so ein bisschen die Grenzen abgesteckt hat, erklärte er, was Poesie und Philosophie sei. Er beginnt damit, dass es eine Poesie des Lebens gilt, was irgendwo zweigeschlechtlich klingt, aber er kommt einfach von den Gender Roles nie herunter. Religion zum Beispiel ist die Quelle der Jugend und die wahre Tugend und die Glückseligkeit für die Frauen. Für die Männer ist das wiederum die Poesie. Die Philosophie bildet den Verstand, da gibt es eine Differenz zur Vernunft und durch die Allmacht des Verstandes wird der Mensch innerlich heiter und klar. Diese Philosophie ist eben ein soziales Verhalten und da werden auch klare Namen genannt, dass da einige ausgeschlossen sind. Bemerkenswerterweise der Witz des Voltaire. Ja. Man könnte sich doch vorstellen, dass jemand, der den Witz so gepriesen hat, sich mit Voltaire irgendwie positiv auseinandersetzt. Auch die Beredsamkeit des Jean-Jacques Rousseau würde nur die häufige Gemeinheit der Gesinnungen und Ansichten verdecken. Und von dort geht er über zur Abstraktion. In diesem Grundkurs, was soll Dorothea denn lesen? Die Abstraktion braucht einen Vermittler. Als der bietet er sich an. Und jetzt kommt ein Satz, der wird vielleicht einige von Ihnen erleichtern. Kant müsse man ordnen. Dann würde er, wenn er gut geordnet wird, so verständlich wie Lessing. Ja? Also suchen Sie nach einem guten Ordner, suchen Sie nach einer guten Einführung. Fichte ist in dieser Leseliste der Heros, er ist für unser Zeitalter mit seinen Kräften, Fähigkeiten, Gesinnungen und dem Charakter des Zeitalters das Urbild. Platon und Spinoza werden mit kurzen Bemerkungen lobend erwähnt und dann geht er auf seine eigene Philosophie ein. Er würde keine Rücksicht auf die Geschichte nehmen, erklärt er uns. Er würde vom Geist der einzelnen Wissenschaften nur das Unentbehrliche entlehnen. Was eigentlich allgemein ist, was jeder weiß und wobei man gar nicht mehr an Form und abgesicherte Existenz denkt. Das ist, glaube ich, eine Erklärung für dieses ein wenig selbstgemachte der Schlegelschen Schriften. Ja? Also er ist kaum fassbar, ich weiß nicht, wie Ihre Leseerfahrung ist, Kollegin liest ihn auch sehr intensiv, er ist kaum fassbar aus Referenzen, die er angibt oder sonst etwas. Ja, er rekurriert relativ wenig auf andere Autoren und das erklärt er eben hier der Dorothea, dass man aus dem Allgemeinen und Selbstverständlichen heraus philosophieren müsse. Allerdings gehört zu diesem allgemeinen Selbstverständlichen eine Erinnerung an eine ganze und vollständige Menschheit, die es einmal gegeben hat. Also es gibt hier ein Past Perfect und an das unendliche Wesen, das sich in das teilt, was wir Gott und Natur nennen. Und diese Philosophie müsse populär und enthusiastisch sein. Und das ist ihm eigentlich nur als junger Mann gelungen, populär und enthusiastisch zu sein, weil er da eben noch auf so Positionen wie Gemeinsamkeit, Liebe, Gott und die Haltung rekurriert hat. Ich möchte das noch einmal sagen, dass das manchen als eine Vorform eines deutschen Feminismus gilt und dass ich daher mein Augenmerk auf die Elemente der konservativen Revolution, die darinnen stecken, richte. Sicher, in dieser Theorie der Weiblichkeit, wie sie in dieser Edition von Menninghausen, nein, habe ich schon so oft aufgeschrieben, festgehalten wird, steht drinnen, dass es ein Kulturfehler sei, dass man das Weib als Dienerin definiert habe. Dass Europa nur ökonomisch über die Weiber denke, also eben die Weiber als etwas, was man verheiratet, aus Merkantilen oder um der Erhaltung eines aristokratischen Hauses willen. Und dass Revolutionen durch Weiber und Jünglinge bewirkt worden seien. Das ist tatsächlich etwas, was wir bei laufenden Auseinandersetzungen beobachten können, was aber nicht unbedingt jetzt anthropologisch ist. der Immanuel Todt, dieser französische empirische Hegelianer, erklärt die ungeheure Präsenz von jungen Menschen und Frauen auf den diversen Plätzen Nordafrikas etwa, damit, dass die erstens stärker seien und zweitens mehr zu gewinnen hätten. Ja? Also wer 20 ist, hat mehr zu gewinnen als ein 60-Jähriger. Das ist eine soziologische Beobachtung vom Tod, die sich gegen diese Anthropologisierung, die Schlegel vornimmt, spricht. Aber er insistiert darauf und stellt sogar fest, dass Frauen in der Poesie ungerecht behandelt würden. In dieser kunsthistorisch alten Frage, der Kafki, das ist ein deutsch-amerikanischer Germanist, hat einmal ein schönes Buch geschrieben, Ist der Tod eine Frau? Ein Buch über Todesdarstellungen. Ja? Also da gibt es den geleitenden Jüngling des Klassizismus und dann gibt es aber eben einen Überhang, brauchen nur auf einen historistischen Friedhof gehen. Ne? Da stehen es alle, diese Engel, die doch eher weiblichen Geschlecht sind und ins Paradies geleiten. Er ist noch nicht in dieser Jünglingsvorstellung, sondern sein Tod ist männlich, vielleicht ein wenig ein Krieger, und das Leben ist weiblich. Was den Sex betrifft, radikalisiert er seine Position aus der Luzinde. Männer sind sozusagen eher impotent, Frauen brächten es in der Wollust weiter als Männer. Also das habe ich Ihnen schon erzählt, dass dieser in so vielen Bereichen Nachfolger der romantischen Auffassungen, vor allem der Sprachauffassungen der Karl Kraus, das eben ganz, ganz genau so definiert hat. Also männliche Lust, weibliche Lust, das ist ein Epos zu einem Epigramm. Und um seine Zigarre zu entzünden, entfacht er ihren Höllenbrand. Ja? Also dafür erleben bei Kraus, und den lese ich mir da als Kommentar zum Schlegel, und der hat das auch an die Anna Maria Lang geschrieben, an die österreichische Frauenrechtlerin, kannst du dir nicht vorstellen, dass Männer am Schreibtisch die gleichen sinnlichen Vergnügungen erleben wie Frauen am Laken. Das ist eine Fixierung, die gibt's. Ja? Und die ist einfach kulturhistorisch mächtig. Also die Idee von der Geisteslust des kühlen, berechnenden Mannes und von der tiefen Lust der polyandrischen Frau, die dann noch dazu pflanzenhaft ist, ein Gefühl der Erde hat, Zitat natürlich, eine Madonna mit Kind zum Beispiel sieht er als eine Staude mit einer Frucht, ja. Und von dieser Haltung ist er eigentlich nicht weggegangen. Also was ich bei meiner nicht sehr akribischen Durchsicht des Spätwerks zu Gender Roles gefunden habe, ist da eigentlich auch der Punkt, dass Liebe, Träume und Fantasie der weibliche Teil unseres Bewusstseins sind. Also später spricht er nicht mehr von empirischen Männern und Frauen wie in der Luzinde, sondern er fährt mehr wie Otto Weininger, der ja ein Prinzip M und ein Prinzip W gehabt hat, und wir alle sind gemischt, Ja, also wir haben einen Anteil M und einen Anteil W. Und der Weininger hat auch ein Gesetz der sexuellen Anziehung entwickelt, dass man eine mit 60 M und 40 W, eine Sicht mit 60 W und 40 M, dann schnalzt, ja, und Formeln zur Dauer der geschlechtlichen Anziehung aus dem Anteil von M und W und so. Aber er hat eben auch, W sind Träume, Fantasie und Liebe, ja.
Dass man da auch die
Kaminbalien dazu bringt. Ja, also ich denke, dass dieser Gedanke überhaupt einen ungeheuren Einfluss hat, bis hinauf zur Populärkultur. Ja? Und dass auch ein Teil der sogenannten Schlager danach gestrickt war. Ja? Am visuellsten sichtbar, weil wir ja vor einem Dreivierteljahr eine Ausstellung in Wien hatten über Präraphaeliten, ja? Dante Gabriele Rossetti, Holmes. Ja? Am sichtbarsten ist es in diesen sinnlich von der Polis abgewandten, wunderschönen Frauen, die Präraphaeliten gemalt haben. Sind Ihnen die ein Begriff? Es hat eine Zeit gegeben, da hat der Goldman Verlag auf alle seine englischen Kriminalromane eine rätselhafte präraphaelitische Frau geknallt. Also so rausgenommen. Ja? Ruth Rendell, wenn Sie die lesen, schreibt auch unter dem Namen Barbara Wine. Ja, also eine Zeit lang war das ein wichtiges dekoratives Stück. Die Präraphaeliten waren auch so eine Künstlergruppe, die einen Theoretiker hatten, den John Ruskin, der ein sehr verdienstvolles Buch geschrieben hat über The Stones of Venice. Der war nämlich in Venedig, dass er heute nicht mehr ein Schatten seiner selbst ist, weil unsere verdienstvolle Marine hat es ja zusammengeschossen 1848 und Ruskin war 1844 in Venedig und hat dort alles noch gezeichnet. Das ist das wichtigste Dokument, wie Venedig wirklich verziert war. Ja, also das wahnsinnig viel weg. Und die Präraphaeliten haben eben mit einer Mischung von Religion, einer verdeckten Sexualität auch sehr viel von dieser Rolle gespielt. Sie kennen diese Bilder sicher, sie haben ein Hausmodell gehabt, die Sidal, das ist so eine rothaarige, hundertfachen Ansichtskarten, wie die als Ophelia so ertrunken im Sumpf liegt und die ganzen teils sehr langes rotes Haar. Die arme Frau haben sie in eine Badewanne gelegt mit kaltem Wasser zum Malen und unten eine Kerze hingestellt. Und das hat Tage gedauert. Ja? Und als sie dann, Rosetti hat sie dann geheiratet, als sie gestorben ist, haben sie Präraphaeliten gefunden?
Ja.
Als sie dann gestorben ist, hat er seine Liebesbriefe an sie in den Sarg gegeben und nach 10 Jahren hat er den wieder aufmachen lassen und hat sie doch publiziert. Und wir können sie heute lesen. Danke, Gabriele Rossetti. Also das ist diese Erziehung, die er seiner perfekten Frau angedeihen lässt. Den nächsten Text, den ich mir anschauen möchte, ist das Gespräch über die Poesie im dritten Athenäum-Band. Was ist es denn für eine?
Ja,
tun Sie mal Elisabeth Sidal. Das ist das Standard oder Ophelia. Ophelia als Sidal, das ist die Klare. Das Wichtige ist, dass die Poesie bei ihm aus der Urkraft des Menschen kommt. Also wir sind anthropologisch zu ihr determiniert. Ja? Das Spiel der Mitteilung und der Annäherung ist das Geschäft und die Kraft des Lebens und Vollendung. Ja, das ist die Sita, ja. Aber wahrscheinlich eine moderne Paraphrase, ist nur im Ton. Das ist, muss ich einmal sagen, urgeschichtsforschungsmäßig ist das eigentlich nicht anzunehmen. Ja? Also alle Versuche, eine Geschichte der Kunst zu reduzieren, kommen nicht darauf, dass das Grundbedürfnis auf Poesie gerichtet ist, sondern dass es um Schutz geht, dass es animistische Vorstellungen gibt, dass es um Götter, wobei ich den Begriff Götter jetzt sehr weit fasse, gehe, die man versöhnt und eventuell um das Aufzeichnen von Gruppenerlebnissen. Deswegen ist wohl die Malerei die älteste der Künste. Wir versuchen sie heute in dieser Höhlenmalerei zu datieren, die ja teilweise gut erhalten ist. Sie wissen, wie das entstanden ist. Da ist einer reingekrochen, hat die Farben da gehabt, hat die Farben gekaut, hat drauf gespuckt und damit gezeichnet. Wir haben diese Farben heute analysiert. Da ist einiges drinnen, was halluzinogen ist. Also die Verbindung von Rausch und Kunst, ja, Rausch, Kunst und Religion ist in der gegenwärtigen historischen Forschung viel stärker akzentuiert als die Idee, dass eben die Poesie der Ursprung ist. Aber, sagt er, die Poesie ist eben das Höchstpersönliche. Das ist ein schönes Beispiel, wie er alle Begriffe auf den ästhetischen Teil drüber dreht. Wir würden wohl sagen, die Identität des Menschen ist poetisch. Ja? Von der Melanie Safka gibt es einen Song, What have they done to my song, ma? Look what they've done to my song. Also da ist die Identitätsbeschädigung, findet darin statt, dass man ihren Song, es war eine der einflussreichsten Singer-Songwriterinnen der 60er Jahre. Ist die noch bekannt? Melanie. Greatest Hits, 4,99 beim Saturn. und diese Poesie ist eben wie die Natur unermesslich. Ja? Das muss man sich alles versuchen vorzustellen. Das heißt im Grunde, dass der Text pantheistisch und panpoetisch ist. Ja, also man muss, sagt er jetzt da in der Abkehr zu der frühen Athenäum-Politik, man muss für die Poesie gar nicht werben, weil die Poesie ist sozusagen überall. Ja? Also was ist poetisch, so wie bei Hegel das Seiende vernünftig ist. Nur kann man die Poesie extendieren und das ist genau die Aufgabe des Dichters, also die in uns vorhandene Poesie zu erweitern, und dazu bedarf er wiederum, ich wiederhole mich, Schlegel wiederholt sich, der kreativen Gruppe. Also das ist ein Gruppenprozess, der nicht isoliert vor sich geht, sondern der im Austausch mit anderen Freunden, Dienern sich ereignet, und das ist ja tatsächlich ein symphilosophischer Text. Ein Teil nennt sich Epochen der Dichtkunst und der hat wiederum einen wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkt, weil es ein Vorläufer der romantischen Bemühungen um die später national eingefärbte Literaturgeschichte ist. Also Literaturgeschichte in dem Sinn hat es ja damals nicht gegeben, genauso wie es eine Kunstgeschichte in unserem heutigen Sinn nicht gegeben hat. Nicht? Ich habe Ihnen schon gesagt, das Zeug wurde einfach nebeneinander gehängt und Schlegel lässt daher seinen Andreas reflektieren, wann hat das begonnen, und der lässt das mit dem Homerischen beginnen. Das Homerische ist die Wurzel der Dichtkunst. Das wird er dann ja, glaube ich, später in seiner Beschäftigung mit den Indern ein bisschen zurückziehen, aber alles ruht auf dem Boden der alten Dichtkunst, und der Andreas wiederholt jetzt mit kurzen Adjektiven, illustriert die Geschichte der griechischen Dichtung und geht dann zu den Römern, die er, wie das seither Usus ist, als epigonal charakterisiert und die nur einen kurzen Anfall von Poesie gehabt hätten. Der Augustus und der Mäzenas, den Mäzenas kennen Sie, Mäzenas Atavis, Edite Regibus, den der Horaz seine Oden gewidmet hat. Ja, und deswegen, seither gibt es das Wort Mäzen. Ja, also der hat den Horaz finanziert und dafür hat er diese Widmung gekriegt, mit denen man sie, glaube ich, auch im Lateinunterricht für hier gequält hat. Mäzenas Atavis, Edite Regibus, Mäzenas, du Abkömmling, alter Könige und so weiter. Und die hätten nur mehr versucht, Poesie zu erzwingen, und das ist gescheitert, wie es auch bei Ludwig dem 14. gescheitert sei. Die Poesie ist über ein Jahrtausend verschwunden. Man hat nur gesammelt. Und dafür hatte im wahren Mittelalter die Religion eine Blüte, und dann nach dieser großen Pause, die tatsächlich heute noch einigermaßen haltbar ist. Ja, also wir haben nicht viel vor Dante, also dieses Loch sozusagen zwischen den Spätrömern und Dante ist ja wirklich nur Spezialisten zugänglich, und Dante ist eben hier in diesem Gespräch die Figur der großen Synthese, der heilige Stifter und Vater der modernen Poesie. Was hat der Dante alles zusammengefasst? Das ist ein schlegelsches Programm, das hier ausgesprochen wird. Ja? Und die Wiener Commedia wird hier der Status eines Schlüsselwerks zugeschrieben, mit dem man dann auch sein späteres Bemühen verstehen kann, weil sie nämlich Nation, Zeitalter, Kirche, Religion, Kaisertum, Offenbarung, Natur und das Reich Gottes zusammenfasst. Also Dante ist der Dichter, der überhaupt Europa, und Europa rückt ja damals in den Fokus der Romantiker, interessant gemacht hat. Das ist ein ambivalenter Ausdruck. Und dann geht er hinüber zu Petrarca und zu Boccaccio, den Häuptern vom Stil der modernen Kunst, und singt uns daraufhin ein ungeheures Loblied auf Cervantes. Nun ist ja tatsächlich der Don Quixote eben das Urbild des Romanes und gleichzeitig ein ironischer Roman, weil er die verheerenden Folgen der Lektüre von Roman illustriert. Und das Buch wurde von Tieck übersetzt, ja, und hat für damalige Verhältnisse eine ungeheure Popularität gehabt. Wenn Sie auf Booklooker schauen, dann kriegen sie Tieck-Übersetzungen vom Don Quixote um relativ wenig, so alle Wien 1832. Wien 1832 war das Zentrum der Raubdrucke. Shakespeare wird heruntergemacht, was das Frühwerk betrifft, ohne Perspektive, wie die Altertümer der italienischen Malkunst, gründlich, groß und voll Verstand. Aber dennoch ist er die romantische Grundlage des modernen Dramas. Das heißt, der Kommentar zum Frühwerk, und da sind ja wirklich unerträgliche Sachen drinnen, wie der Titus Andronicus, den der Peter Stein vor ein paar Jahren versucht hat wiederzubeleben, wo irgendwie aus Rache ein König dem anderen König seinen gekochten Sohn vorsetzt und ein Bühnengemetzel stattfindet und auch der König Johann ohne Land. Ja, also das Shakespeare'sche Frühwerk ist wirklich relativ schwierig. Aber Schlegel meint, ohne interessanterweise auf das, was uns heute so interessiert, also auf Romeo und Julia und auf Macbeth und auf Hamlet einzugehen, nennt das die romantische Grundlage auch des modernen Dramas, und das sei nach dem Tod Shakespeares erloschen. Und dafür habe sich die bisher roh gebliebene Philosophie zur Kunst gebildet. Dass das nicht stimmt, lassen wir einmal. Aber es ist interessant, was das für eine Zyklentheorie ist. Ja? Und wieder etwas wieder auftaucht und wieder verschwindet und sich auf einem anderen Feld realisiert und Ähnliches. Also irgendwo kündigt sich in diesen Spekulationen, die historisch nicht so wirklich gedeckt sind, doch schon dieser hegelsche Weltgeist an. Und wir haben, nachdem sich die roh gebliebene Philosophie zur Kunst gebildet hat, die Aufgabe, das wieder zusammenzusetzen. Und wenn sich das Antike und das Moderne fusionieren, dann kann eine ästhetische Revolution kommen und die führt zu Freiheit, Schönheit und Harmonie. Und diese Freiheit, Schönheit und Harmonie vermisst er, dem man eben den Jakobinismus nachgesagt hat, in Frankreich. Das zitiere ich: aus oberflächlichen Abstraktionen und Resonanz, aus dem missverstandenen Altertum und dem mittelmäßigen Talent hat sich ein falsches System der Poesie entwickelt, welches auf einer gleich falschen Theorie der Dichtkunst ruhte. Von hier aus verbreitete sich die schwächliche Geisteskrankheit des sogenannten guten Geschmacks fast über alle Länder Europas. Was die Franzosen und Engländer geleistet haben, wird im Pantheon der Kunst keine Erwähnung finden. Das ist ein ziemlich starker Tobak. Und die Gegenfigur sind die Deutschen, die von Winckelmann eben gelernt haben, das Altertum als ein Ganzes zu betrachten. Und damit durch Winckelmann sind die Deutschen das Volk, das zu dieser Synthese die Fähigkeit hat. Also gerade das kulturelle Loch, ja, ich habe Ihnen zitiert, die Schrift von Friedrich dem Großen, Qu'est-ce qu'une littérature allemande, gibt es überhaupt der deutsche Literatur, ja, wo Friedrich der Große, ungeachtet, dass es damals schon den jungen Goethe gegeben hat und ungeachtet des Messias, eben diese Frage noch verneint. Aber bei Schlegel ist es die Schule Winckelmann und die positive Rezeption des Altertums und das wichtige Beispiel, wie man Kunst durch die Geschichte ihrer Begründung begründen soll. Und das ist für ihn die Vorbedingung zu Goethes Universalität. Die Philosophie, sagt er, gelangte in wenigen kühnen Schritten dahin, sich selbst und den Geist des Menschen zu verstehen, in dessen Tiefe sie den Urquell der Fantasie und das Ideal der Schönheit entdecken und so die Poesie deutlich anerkennen musste, deren Wesen und Dasein sie bisher noch nicht geahndet hat. Der Rhythmus, also das Musikalische und die Malerei werden hier der Poesie untergeordnet. Bei Schopenhauer wird das dann anders sein. Die intervenieren sozusagen nur störend. Und dann kommt der nächste Symphilosoph, ein gewisser Ludovico, und der hält eine Rede über die Mythologie. Und in dieser Rede geht er davon aus, dass der modernen Poesie der Mittelpunkt fehlt, den eben früher die Mythologie dargestellt hat. Man soll eine künstliche Mythologie erschaffen. Das ist das erste Mal, dass er an den indischen Mythos erinnert. Er hat ja die Upanishaden für den Schopenhauer sozusagen vorgekaut. Also eben dieses Testament dessen, was man damals als indischer Mythos verstanden hat. Und man sei nahe daran, aus der Tiefe des Geistes würde das künstlichste aller Kunstwerke bald hervorsteigen. Das ist insofern interessant, weil das ja Wagner getan hat und weil Wagner ja eben die Idee gehabt hat, dass ein Gesamtkunstwerk wie der Ring jenen Mythos schaffen kann, der die inkohärenten Deutschen sozusagen zusammenfasst, nicht? Und der den Süden und den Norden integriert. Bei Schlegel ist das wieder eine sehr überzogene Sprache. Es geht um das unendliche Gedicht, welches die Keime aller anderen Gedichte verhüllt. Ich habe lange nachgedacht, was das unendliche Gedicht ist. Ja? Und dann hatte ich eine Assoziation, die ich Ihnen nicht verheimlichen möchte. Der französische Surrealist und Mathematiker Raymond Queneau den ich, glaube ich, schon in einem anderen Zusammenhang erwähnt hat, weil ich weiß, dass sie ihn nicht kannten, aber dass sie irgendwie auf Sassi in der Metro reagiert haben, die Geschichte der kleinen Sassi. Und der Raymond Queneau, der eben Mathematiker war, der hat aus, würde ich mal sagen, 13 Gedichten mit einem raffinierten drucktechnischen Verfahren etwas gemacht, dass man angeblich 1.600.000 Gedichte daraus machen kann. Ja? Also die Zeichen, man muss sehr aufpassen bei der Ausgabe, durch ein einfaches Umblättern der Zeichen. Und es geht wirklich, es entstehen die tollsten Sachen. Ja? Also wenn Sie Glück haben, dann produzieren Sie einen Rilke. Und wenn Sie Glück haben, haben Sie auf einmal eine fontanische Balladeske da oder ein Sonett oder sonst etwas. Es ist manchmal, zeitlang gab es das bei 2001, jetzt ist es in kleinen Verlagen wieder da. Also mir, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist zum unendlichen Gedicht. Wenn ich es nicht nur auf den Bereich der Fantasie delegiere, sondern mich frage, hat es ein unendliches Gedicht wirklich gegeben? Weil die Avantgarde hat sich mit solchen Dingen beschäftigt, in einer modernen Sprache. Ja? Also Cortázar zum Beispiel, mm-hmm. spanisch-portugiesischer Physiker, der lange übrigens in Wien gelebt hat. Kennt das Buch jemand? Rayuela? Rayuela ist das spanische Wort für das Spiel Himmel und Hölle, ja? Wo man also so steigen muss. Und den Roman Rayuela können Sie lesen, wie Sie wollen. Ja? Also, Sie können ihn er ist ziemlich dick, von Seite 1 bis Seite 600 lesen. Und Sie können ihn lesen, können beginnen bei Seite 126 und sagen wir auf Seite 152 steht dann Variante 1, Sie lesen auf Seite 212 weiter, Variante 2, Sie lesen auf Seite 218 weiter und Sie haben jedes Mal einen anderen Roman. Ja? Und es tickt. Es funktioniert. Ja? Also der hat das ausprobiert, eben dieses Spiel mit dem Unendlichen. Dann hat Perec das ist nicht unbedingt das Unendliche, aber das ist auch auf einer formalen Ebene einen Roman geschrieben, in dem kein E vorkommt. Also, das Wort unendlich kommt in seiner Begründung nur darin vor, dass die Sprache unendlich ist und sich durch die Diktatur der Zahl der Buchstaben nicht beeinflussen lässt. Und dass er mit diesem gar nicht dünnen Roman den Beweis dafür angetreten hat. Ja? Also, das sind alles sehr, sehr unschlägelsche Versuche, diesen Schlegelsachen irgendwo noch eine andere Verortung zu geben. Der Idealismus hätte die Voraussetzung gegeben für das unendliche Gedicht und damit für den Zusammenhang und die innere Einheit des Zeitalters. Der Gedanke hat mich überrascht, weil für mich war das ein wirres Zeitalter. Man kann kein Dichter sein, ohne dass man Spinoza verehrt, das bloße Darstellen von Menschen, Leidenschaften und so weiter macht es nicht aus, das sei nur der äußere, sichtbare Leib, der tote Leichnam der Poesie, während die Mythologie ein Kunstwerk der Natur ist. Und es ginge darum, die Mythologie vom Standpunkt des Spinoza neu zu betrachten, und zwar jeder auf seine Art, weil dann die Originalität am höchsten ist. Das mit der Mythologie als einer Quelle, das ist schon irgendwo da. Der Kollege hat auf die Camille Paglia verwiesen. Das ist eine amerikanische Postfeministin, die ein Buch geschrieben hat, Anfang der 90er Jahre, mit dem Titel Die Masken der Sexualität. Dann noch ein zweites Buch über den Geschlechterkampf und ein drittes Essaybuch. Und seither nichts mehr Großes schreibt, sondern an der Filmuniversität Philadelphia nur 13 Studenten pro Jahr unterrichtet. Also auf Sinnphilosophien setzt. Ja. Und die hat die These aufgestellt, dass die Populärkultur eine immerwährende Reproduktion eben der Mythologie sei. Also Schwarzenegger sei der Herkules. Und der Milton'sche Satan hätte seine Wiedergeburt in Lord Byron erlebt und Lord Byron hätte seine Wiedergeburt in Mick Jagger erlebt. Und sie hat eigentlich versprochen, und das hat sie nicht eingelöst, was ich sehr bedauere, sozusagen eine Auflistung zu machen, eine Art Who is Who, ja, welche mythologische Figur ist wo da. Also es hat das ansatzweise gemacht, wo finden wir den Schmied Hephaistos wieder und wo finden wir den Laokoon, der sich vom Papa den Sonnenwagen ausborgt und dann abstürzt und beinahe ein Fukushima verursacht und ähnliches. Und das hat sie dann aber, nicht getan. Bei Schlegel ist das anders, weil er dann auf einmal auf Natur rekurriert. Also er meint, wir müssen Mythologie vom Standpunkt des Spinoza aus betrachten, und zwar neu. Und dann würden wir sehen, dass das eben ein Kunstwerk der Natur ist und dass es im Romantizismus eine indirekte Mythologie gibt. Und die liegt, und das glaube ich, das würde ich am liebsten auf die Tafel schreiben, wenn es nicht so lang wäre, liegt in der künstlich geordneten Verwirrung, der Symmetrie von Widersprüchen, dem Wechsel von Enthusiasmus und Ironie. Also das sind die drei Punkte, auf denen sein Denken ruht. Ja? Und das möchte ich jetzt da auch unter diesem protestantischen Anspruch, na, meinen uns das jetzt da wirklich? Ja, ja, na klar, unbedingt. Setzen wir sogar die Brille auf. In der künstlich geordneten Verwirrung, in der Symmetrie von Widersprüchen und im Wechsel von Enthusiasmus und Ironie. Also künstlich geordnete Verwirrung ist uns klar, obwohl es doch widersprüchlich ist. Nicht? Also auf der einen Seite verwirre ich sie, ja, und auf der anderen Seite ordne ich das künstlich. Ein Paranoiker, der ihnen seinen Monolog hält, der verwirrt sie. Ja? Aber hat er auch die Fähigkeit, das künstlich zu ordnen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Symmetrie von Widersprüchen. Wir haben zwei etablierte Formen, mit Widersprüchen umzugehen. Das eine ist, wir sagen, das ist ein Widerspruch. Ja? Also in dem Film, jetzt heißt es, er war gestern zu Hause, und wie er dann überführt wird, war es gestern Nachmittag, aber die Szene, wo sein Alibi bröckelt, ist weggeschnitten. Das ist ein Widerspruch, das ist schlecht. Oder wir sagen, Widersprüche sind eine treibende Kraft im Leben. Das hat ja auch eine psychologische Basis, der Widerspruch zwischen dem Antrieb, jetzt die Proseminararbeit zu schreiben oder dem Antrieb, ins Kino zu gehen, kann eine produktive Lösung finden. Nämlich, dass man sich sagt, ich schreibe den Dreck jetzt da geschwind runter und den eigenen Anspruch höher niederschraubt und dann, was vielleicht manchmal ganz gut ist, manchmal nicht, und dann geht sich beides aus. Ja, also es kann antreibend sein, aber hier wird ein anderes ganz neues eigentlich System, nämlich Widersprüche sind dann romantisch, wenn sie symmetrisch sind. Ja? Also was heißt denn das eigentlich? Was heißt Symmetrie? Sie werden mit dem gleichen Maß gemessen, sie sehen ähnlich aus, sie sind wohl geordnet, ja, also dieser Hörsaal hier ist symmetrisch angelegt, wenn auch mit einer Rechts- und Linksaxialisierung. Also das ist ein Punkt, über den man nachdenken kann. Und der nächste Punkt, wo wir uns wieder fragen, nehmen wir das dann ernst, ist der Wechsel von Enthusiasmus und Ironie. Das ist nämlich wieder eine Relativierung von Ironie. Ja? Also auf einmal gibt es zwei Dinge. Ne? Es gibt den Enthusiasmus und der Enthusiasmus ist ironiefrei, wenn es einen Wechsel zwischen Enthusiasmus und Ironie gibt. Ja, das ist ein Punkt, wo ich mir auch mit dem Avanesian nicht so einig bin, weil er diesen Punkt nicht sieht. In jedem Fall mit dieser indirekten Mythologie, die jetzt unter der Hand etwas anderes geworden ist, als das, was ich Ihnen beispielhaft erzählt habe. Ja, weil rund um Herkules und Mick Jagger gibt es keine wohlgeordnete oder keine Symmetrie von Widersprüchen. Entsteht die Idee, dass die Mythologie auf einer subjektiv verstandenen Philosophie und Poesie versteht. Und ihr Wesen ist die vollkommene Introisierung und wenn es schon aufs Aufschreiben heiß sind, der intellektuellen Willkür. Die Funktion ist die Aufhebung der verhassten Wirklichkeit. Also in dem Gespräch der Poesie ist das Poetische etwas Eskapistisches. Das lese ich Ihnen noch vor. Den Text, das ist der Anfang aller Poesie, den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben und uns wieder in die schöne Verwirrung der Fantasie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versetzen, für das ich kein schöneres Symbol bis jetzt kenne als das bunte Gewimmel der antiken Götter. Für den Karl-Heinz Bohrer, einen der heute ein bisschen alten und kranken und verwitweten und daher nicht sonderlich sich wohlfühlenden wichtigsten deutschen Intellektuellen, der zum Beispiel ein Buch geschrieben hat über die Ästhetik des Schreckens, über den Ernst Jünger und Herausgeber des Merkur war und Professor, ich weiß jetzt nicht wo, ist das einfach der zentrale Text. Und alle diese Bücher, die im Titel die Kombination von Romantik und Utopie haben, beziehen sich auf diesen Punkt. Ja? Also auf den Punkt Faber, ich weiß jetzt den Vornamen hier, der Mann hat so ungefähr 60 Bücher zur deutschen Romantik geschrieben, und zwar teilweise mit einer Frau namens Gisela Tischner zusammen. Alle diese Bücher über die romantische Utopie, ich glaube, der hat schon wieder einen Faber da. Nein? Aha, du kannst die Romantik. Alle diese Bücher rekurrieren auf diese Idee, und die ist ja, da sind wir jetzt da wirklich auf dem Punkt, wo es ihm systematisch und sprachlich kohärent gelungen ist, einfach Aufklärung zu negieren. Also wir schalten den Gang und die Gesetze der vernünftigen, denkenden Vernunft aus und stattdessen setzen wir uns in eine Welt der Fantasie. Und das ist wohl auch der Punkt, wo ich dann später seinen Bruch orten werde, ja? Weil als Halbberater Metternichs musste er ganz einfach vernünftig sein, ja? Und als Autor eines Konzeptes für ein neues römisches Reich. Was nicht ganz klar ist, ist, wieso das bunte Gewimmel der alten Götter für diese schöne Verwirrung der Vernunft und für die Fantasie steht. Weil wenn wir uns heute, ja, wir sind kontaminiert, als Kinder haben wir vielleicht den Schwab gelesen, die griechischen Götter und Helden sagen, und als Erwachsene haben wir den Köhlmeier gelesen mit seinen unzähligen Büchern, aber das sind ja alles nur Auszüge und Verdichtungen aus dem Homer, ein bisschen wissenschaftlich untermauert durch den Robert Ranke Graves. Das ist immer noch, das sind zwei Bände, Rowohlt Taschenbuch Wissenschaft, das ist immer noch das beste Buch zur griechischen und römischen Mythologie. Ja? Also das ist nach Namen aufgebaut und da haben sie eben Herkules, Aphrodite, aber es ist kein Lexikon. Und es werden ihnen die sehr verschiedenen Zuordnungen dazu geschildert und das Buch ist aus den 60er Jahren, also vielleicht quellenmäßig ein bisschen überholt, aber besser als zum Beispiel Karl Kereny über die griechische Mythologie. Und wenn man sich diese Bücher anschaut und wenn man Ilias und Odyssee ein bisschen gelesen hat, dann ist das eigentlich gar nicht so ein dumpfes Chaos mit den Göttern. Ja? Also die Hera ist eifersüchtig und deswegen unterstützt sie den Odysseus nicht, weil es auf den Zeus böse ist und die Athene als treue Tochter des Zeus unterstützt den Odysseus und so ist er in dieser Doppelsituation, dass er zwar 10 Jahre nicht nach Hause kommt, aber am Ende doch nach Hause kommt. Ja? Und das ist eigentlich also die Formulierung von dem bunten Chaos überrascht bei jemand, der doch die Französische Revolution irgendwo noch in Erinnerung hat und der erlebt hat, wie die Franzosen in Mainz eingezogen sind und wo wirklich ein Chaos geherrscht hat. Gut, ich möchte an dieser Stelle aufhören. Gibt es Fragen, Kommentare, Widersprüche, Einsprüche? Sie haben sich was unterstrichen?
Ja, ich habe das herausgehört, was ich vorhin
gesagt habe. Aha, alles gut. Gut, gut, gut. Das heißt, Sie wollen das als Frage. Sie wollen das Fragment 116 und das.
Wenn es recht geht.
Ich werde es weiterleiten.
Ich frage mich immer wieder bei jeder Vorlesung und darf man das aber nicht fragen, wie ernst kann man ihn nehmen?
Ja, die nicht schlegelsche Antwort ist, dass man ihn ernst nehmen kann in dem Sinn, dass man den Begriff von ernst abwirft. Das macht ihn ja zu einem Ahnherrn der Avantgarde. Ja? Also wirklich, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, ja Gott im Himmel, wie ernst können wir im deutschen Pavillon der Biennale die Inszenierung des toten Schlingensiefs, die eine Kuratorin, die ihn einmal im Leben gesehen hat, weil er damals schon so krank war, und seiner Witwe nehmen. Ja, wo Schlingensief versucht hat, sein eigenes Leid, die deutsche Geschichte, den elementaren Einfluss der Kirche, das alles in einem Modell zusammenzuhängen. Wie ernst können wir die Schlingensiefsche Aktion in Länder raus, im Container vor der Oper, bei den Festwochen vor 10 Jahren nehmen. Ja, dass also jede Woche das Publikum die Chance hat, einen Asylanten zu wählen, der bleiben darf. Ich kenne ja Leute, die sind da wirklich reingegangen. Ja, also nicht kennen sie, ich habe Leute gesehen und die haben mir nicht so ausgesehen, als ob sie Mitarbeiter des Schlingensiefs gewesen wären. Sondern die sind einfach, ja, also was heißt da ernst? Ja? Also, der Versuch, die ästhetische Theorie für das Verhältnis zur, in vielen Anführungszeichen, Wahrheit zu finden, das Schlegel hatte, ist eben nur in dem Wort Ironie zusammengefasst, das aber wieder keine kohärente Theorie hat. Ja? Und dennoch muss da etwas, also das geht mit etwas um, was in uns allen ist. Ja? dass wir eine Dissertation aufschlagen und sehen. Und damit hatte er sich jenen Zugang zum Meer erkämpft, für den schon Ludwig der 14. so viel geopfert hat. Und man wundert sich, wieso der das in einem Buch über, in einer Disse über die Geschichte der Stadt so schreibt. Und 20 Jahre später kommt das Gutachten, das ist einfach aus dem Arnold Toynbee Universalgeschichte der Menschheit abgeschrieben. Ja, und deswegen die komische Anspielung in der Hanschen Dissertation auf den Ludwig den 14. und den Zugang zum Meer, wo man sich fragt, was hat das damit zu tun? Ja, die ganze Seite 138 ist halt abgeschrieben und aus. Und wenn das die Wissenschaft ist, ja, da stellt sich die Grenzziehung zum Zynismus. Aber wenn die Welt so beschaffen ist, dass solches geht, dann ist es doch von einer bestimmten Seite her vernünftiger zu sagen, dann wollen wir auch für die Widersprüche eine Ordnung, und sie sollen, sagt er, symmetrisch wenigstens sein. Ja? Und dann kommen wir hinüber zu dem, was Oscar Wilde sagt. Der sagt, entschuldigen Sie bitte, sagen, ich war das nicht, aber ich habe keine Freundin, das kann ja jeder. Aber eine Kunst daraus zu machen, ja, wie das dem Kachelmann gelungen ist, 15 Frauen einzureden, dass er leider zwischen Brasilien, der Schweiz und der ARD unterwegs ist und sie daher nur alle 6 Wochen einmal für 15 Minuten besuchen kann. Das hat dann den Charakter eines Kunstwerkes. Ja, also, das ist nicht Schlegel, was ich sage, und das ist auch keine Fundierung zu Schlegel, sondern das ist eine Beispielslage, die das, was Sie jetzt da einklagen, ist, wie weit ist da ernst zu nehmen, die das fundiert. Ja? Wenn die betrunkene Bischöfin, die bereits 50 Bücher geschrieben hat, ja, in der ersten Stellungnahme, ich bleibe in der höchsten Aktualität, nur in der Zeitungslektüre, in der ersten Stellungnahme zu Libyen sagt, das Volk muss in seinem Kampf um die Freiheit unterstützt sein. In der zweiten Stellungnahme sagt, ich finde es skandalös, dass noch keine Flugverbotszone eingerichtet wurde. Und in der dritten Stellungnahme sagt, Flugverbotszonen sind Verbrechen, da kommen Zivilisten zu Schaden. Wir müssen endlich eine unkriegerische Form finden, Konflikte auszutragen. Und wenn die jedes Mal damit durchkommt, ja, und seit ich weiß nicht wie vielen Wochen mit 2 Büchern, die nur darin bestehen, aus Worthülsen wie Veränderung ist eine Chance, man muss nur loslassen, man muss offen sein für das Neue und weiß der Teufel was alles. Ja, wenn sozusagen, also das ist nicht Schlegel, sondern das ist ein Argument, das ich zur Verteidigung Schlegels heranführen will. Wenn wir uns das gefallen lassen, dann ist es doch viel gescheiter. Wir haben hier einen intelligenten jungen Mann, der uns diese Umstände organisiert und regelt. Ja? Und der uns hilft, die Kessmanns auszuscheiden. Gibt nichts Besseres von mir. Ja. Ich muss die Lautsprecher.
Also was der Kollege gesagt hat, und im Sinne ihres Appells an die Ironie, die man braucht, um sich mit Schlegel auseinandersetzen zu können. Unlängst habe ich gelesen, dass der Geist weiblich ist. Schlegel sagt, dass der Geist weiblich ist.
Geist ist weiblich. Ja,
genau, das Gegenteil von dem.
Hat er sich wieder widersprochen. Ja. Hat er sich wieder widersprochen.
Das Cum Grano sagt.
Ja.
Stimmt, wisst ihr die Frage?
Gut. Aber zu Kessmann erzähle ich Ihnen noch zum Abschluss einen südamerikanischen Witz. Ein Amerikaner besucht Südamerika und trifft einen Bauern und der jammert. Mir geht so schlecht, ich bin so arm. Und er sagt, warum bist du so arm, warum geht's dir? Ich habe nur eine Kuh. Amerikaner reist wieder ab, kommt 10 Jahre später wieder, sich denn in einem wunderbaren Haus mit 5 Humvees, ja, und weiß der Teufel, was alles. Sagt er, wieso geht's dir jetzt so gut? Sagt er, na, meine Kuh ist gestorben und ich musste die Geschäftsidee ändern. Und das ist der Frage, ist offensichtlich gelungen und ja, gut. Also ich danke Ihnen schon.